Okay, ich will aber jetzt mal zurückgreifen von vor 14 Tagen und dort anknüpfen. Wir hatten ja letzte Woche unseren 17. Gemeindegeburtstag und ich hatte vor 2 Wochen angefangen, mal wieder neu über die Vision der Gemeinde zu sprechen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns ausrichten auf, was hat der Herr eigentlich mit uns als Gemeinde vor? Jetzt mal nicht für uns persönlich, weil deine persönliche Vision ist inbegriffen in deiner geistlichen Vision, die die Gemeinde beinhaltet. Und nur wenn wir gemeinsam in dem laufen, was der Herr für uns als Gemeinde vorhat, in demselben Maße kann sich unsere persönliche Vision, unsere persönliche Berufung entfalten. Amen. Das ist ganz gut, das mal zu wissen. So, und als Ausgangsvers hatten wir dort Sprüche 29, 18, den ersten Teil davon. Und dort steht geschrieben, ein Volk ohne Vision verwildert. Das heißt, ein Volk, das Volk Gottes, wenn es keine Vision, wenn es keine klare Ausrichtung hat, keine klare Offenbarung, dann verwildert das Volk Gottes, es geht in die Irre, es läuft nicht den geraden Weg. Und das ist das, was wir beobachten können. Vielleicht hast du das in dir selber auch schon gemerkt, seit den letzten 2 Jahren, wo sich viele Dinge auch verändert haben und immer mehr verändern werden. Es hat irgendwie so einen Schalter rumgelegt und Dinge fangen an zu geschehen, deren Lauf immer mehr zunimmt, das multipliziert sich, wird immer stärker und wir müssen leben, damit klarzukommen. So, und viele Christen sind durch diese Ereignisse, weil es ja an den Grundfesten ein Stück erschüttert hat, sind da visionslos geworden und haben gesagt, wozu lohnt sich denn dann überhaupt noch jetzt hier Jesus nachzufolgen? Was haben wir denn noch, wenn wir uns treffen? Dann war Lockdown, dann trifft man sich halt nicht, nur mit online und so weiter. Und wie können wir da weiter das verfolgen, was wir bisher geglaubt haben? Und wenn du mal in dich reinschaust und mal zurück dich versetzt, kannst du durchaus nachvollziehen, dass es in dir, in deinem Herzen, wenn du ehrlich bist, auch ein Stück so gegangen ist. Und deswegen ist es wichtig, jetzt in dieser Zeit, dass wir uns ganz neu vom Herrn ausrichten lassen. Und der Herr hat vor ein paar Wochen zu mir geredet, rede ganz neu über die Vision der Gemeinde. Wir brauchen eine klare Ausrichtung jetzt in dieser Zeit. Amen. Und ähnlich kam es unter Sprachenrede in Auslegung, dann im Lobpreis, geht vorwärts, schaut auf Jesus, lasst euch durch nichts aufhalten und folgt dem Herrn, folgt dem, was er für euch berufen hat, speziell jetzt auch für uns als Gemeinde. Folgt ihm nach, folgt dieser Vision und er wird uns durch all diese Dinge hindurchbringen. Amen. So, diese Vision, also was der Herr uns gegeben hatte vor der Gemeindegründung in vielerlei Hinsicht, wie gesagt, ich werde jetzt diese Dinge jetzt nicht nochmal wiederholen vom letzten Mal, wer nicht da war, kann ich es nur empfehlen, das nochmal nachzuhören, da waren auch einige persönliche Dinge dabei und ja, knüpfen einfach heute an dem zweiten Punkt an vom letzten Mal. Aber ich schicke nochmal voraus, die Vision, die der Herr uns gegeben hat, das hat etwas mit Nehemia zu tun. Und es kam auf unterschiedliche Art und Weise durch prophetische Worte und das hat der Herr auch in unser Herzen gepflanzt. Und Nehemia hat eine Vision vom Herrn empfangen. Er hat Gottes Vision empfangen über die Trümmer Jerusalems. Und wenn man das mal zurückschaut, den Teil gebe ich nochmal rein, damit man den Anschluss bekommt, der persische König Kyros hat den Erlass gegeben, 537 vor Christus, dass der Tempel wieder aufgebaut wurde und dann sind die ersten Juden nach Jerusalem gezogen und sie haben dann innerhalb von 20 Jahren den Tempel, der zur Zeit Nebukadnezars oder Jehamir dann zerstört gelegen hat, den haben die Juden damals wieder aufgebaut. Aber es war nicht nur der Tempel zerstört, sondern ganz Jerusalem lag in Trümmer. Ja? Und die Babylonier haben unter Nebukadnezar alles in Schutt und Asche gelegt. So, das heißt, die Juden sind hin und der Kyros hat den Auftrag gegeben, baut den Tempel und betet dort für mich. Also der Kyros, der persische König hat gesagt, wenn ihr den Tempel gebaut habt, dann bringt auch Opfer für mich und betet für mich. Und es sind die ersten Juden dorthin und haben den Tempel aufgebaut und Jeremia hat auch die Prophezeiung gegeben und hat gesagt, Gott wird den Tempel und Jerusalem zerstören aufgrund des Götzendienstes des Volkes Israel. Sie sind nicht umgekehrt, keine Buße getan. So kam das Gericht Gottes in einer krassen, harten Art und Weise, weil sie nicht gehört haben. Aber Gott ist gnädig im Gericht. Ja, und so merkst du den Charakter Gottes des Vaters, er warnt mehrmals. Aber wenn wir nicht Buße tun, dann kommt sein Gericht. Und es kommt in einer Härte, in einer Stärke genauso stark, wie seine Liebe ist. Aber sein Herz sagt, es gibt eine Wiederherstellung für die, die bereit sind, aufgrund dieses Gerichtes umzukehren und wieder zurückzukommen zu ihm. Und so hat Gott nicht nur die Prophezeiung des Gerichts gegeben durch Jeremia, sondern auch verheißen, dass 70 Jahre werden über Israel vergehen und dann wird diese Stadt wieder aufgebaut. Und dieser Kyros hat diesen Erlass gegeben, das war ein heidnischer Herrscher und Gott hat ihn gebraucht. Und wie gesagt, 20 Jahre haben sie da in dem Tempel gebaut. Da war Haggai dabei, Sacharja, die haben dort das Volk ermutigt. Zerubbabel war dieser Statthalter damals, der das geführt hat. Und Jeschua, der Hohepriester, die haben dort zusammengearbeitet. Dort gab es schon heftigen Widerstand. Und durch Sacharja und Haggai hat Gott immer wieder das Volk ermutigt, wieder Hand anzulegen an den Tempel. Denn als das Volk zurückkehrte, den Tempel zu bauen, gab es Widerstand. In der geistlichen Welt und das hat sich manifestiert durch Menschen. Und dasselbe Muster zieht sich durch Nehemia durch und genauso durch unser Leben. Und als der Tempel fertig war, war das ungefähr genau 70 Jahre nach der Zerstörung, 70 Jahre später stand der Tempel wieder. So, und dabei blieb es aber auch. Sie haben den Tempel wieder hergestellt, haben ihre Opfer dort gebracht, wie vorher. Aber die Juden lebten alle außerhalb von Jerusalem. Keiner hat gedacht, jetzt mache ich mir die Mühe und baue diese Stadt wieder auf. Sie sind jedes Mal zu den jüdischen Festen, jedes Mal zu den Versammlungen oder wenn sie dort Opfer gebracht haben, sind sie über ihre Trümmer drüber gelaufen, Jerusalems. Die Stadttore waren zerstört. Alles lag in Schutt und Asche. Sie sind haben vielleicht einen Schutt beiseite geräumt, wie 45 hier jetzt in den deutschen Städten. Und den Dreck beiseite geräumt, den Schutt und sind dann durchgelaufen. Oder wie es jetzt in manchen Städten der Ukraine auch ist, Mariupol zum Beispiel, das sieht ähnlich aus wie viele deutsche Städte nach dem Zweiten Weltkrieg. Alles in Schutt und Asche, räum es beiseite, dass es überhaupt laufen kann. Und so müsst ihr euch das vorstellen, so sind die Juden 72 Jahre lang über die Trümmer in den Tempel gegangen. Keiner kam auf die Idee oder keiner war am Herzen berührt, diese Trümmer wieder aufzubauen. Und dann war der Erste, der zurückkam, der dort im Zusammenhang mit Nehemia stand, das ist da das vorhergehende Buch Esra, der Schriftgelehrte. Und dann gab es den Nehemia, 444 vor Christus. Das waren reichlich 70 Jahre später, nachdem der Tempel fertiggestellt wurde. Und Nehemia hörte von seinem Bruder und einem weiteren Mann, dass Jerusalem zerstört war. Und Nehemia war ein Mundschenk, war ein hoch angestellter Verwalter am Königshof Hof der Perser. Und er war gar nicht in Jerusalem, er hat es gar nicht gesehen, aber hat in seinem Herzen eine Last empfangen für Gottes Vision, für sein Volk, für seine Stadt. Und als sein Bruder zurückkehrte von Jerusalem, fragte er ihn, wie schaut es denn aus? Und sein Bruder sagt, die Stadttore sind verbrannt. So geht das erste Kapitel los. Und das zweite dann. Und die ganze Stadt liegt in Trümmern. Wie gesagt, Jeremia war nicht dort. Aber als er das hörte, berührte es sein Herz so stark, dass Jeremia ins Gebet ging. Und er bewegte das vor Gott. Und er sagte, Gott, und er tut Buße für die Sünden seines Volkes. Er wusste genau, warum die Israeliten dieses Gericht Gottes erlitten haben. Er tat nochmal Buße für sich, für seine Sünden, ähnlich wie Daniel, und für die seines Volkes. Er sagt, du bist ein gerechter Gott, aber schau jetzt auf das Gebet deines Sohnes, der hier ist, auf mich, Nehemia, dass diese Stadt wieder aufgebaut wird. Nehemia empfing im Gebet die Vision von Gott, den Aufbau Jerusalems. Amen. Eine Vision empfängst du, Gottes Vision empfängst du nur im Gebet. Manche stellen sich ihre Vision vor in Träumen und aufgrund ihrer Begabung und so weiter und denken, das ist die Vision, da muss ich nacheifern in meinem christlichen Leben. Und du kannst total in die Irre gehen, weil deine Seele dich auf den Abweg führt. Viele Christen gehen von einem Berufungsseminar zum nächsten, machen ein Seminar oder biblische Nacht anderen mit, aber kommen nicht in das hinein, was der Herr für sie hat. Eine echte Vision, die Gott hat, wird im Gebet von Gott gegeben, von ihm geboren. Und das hat Bestand und das bestätigt er. Und so war das bei Nehemia. Gott fand einen Mann nach über 70 Jahren, der bereit war, den Preis zu bezahlen. Und wenn du eine Vision, ein Anliegen von Gott aufs Herz bekommst, das Erste, was dich der Herr fragt, bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Ich werde dich gebrauchen. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Jesus hat von Gott die ganze Menschheit, er hat dich und mich gesehen, als wir noch weg waren von ihm, aber hat dich als Erlöste gesehen, als in einer Vision. Und Gott, der Vater, hat Jesus gefragt, bist du bereit, den Preis am Kreuz zu bezahlen, damit du, also wir heute genauso mit, die Menschheit zurückkommt zu mir. Und Jesus hat gesagt, ja, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Und er hat ihn bezahlt. Wenn du Gottes Vision empfängst, auch wir als Gemeinde haben einen hohen Preis bezahlt, beziehungsweise die Ersten, die das ja durchgemacht haben, und immer noch bezahlen wir einen hohen Preis. Und Gott fragt, bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Nehemia hat ihn bezahlt und er hat sich dann Urlaub erbeten von dem damals Artaxerxes, diesen nächsten persischen Herrscher. Und er hat sich aufgemacht mit ein paar Leuten und ist dann nach Israel gezogen. Und sobald er sich aufmachte, kam der erste Widerstand. Und das lesen wir im ersten Kapitel, Vers 10. Als aber Sanballat, der Horoniter, das waren ein Samariter, und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl Israels zu suchen. Das heißt, wenn jemand diese Vision von Gott empfängt und bereit ist, den Preis zu bezahlen, dann rührt das in der geistlichen Welt was auf. Dann gibt es Mächte der Finsternis, die für diese Zerstörung und den Nichtwiederaufbau zuständig waren. Die waren aufgerührt in der geistlichen Welt. Alleine schon, wenn wir die Bereitschaft haben, Gottes Weg zu gehen. Amen. Und so war es hier genauso. Wir haben es mal in unserer Zeit, muss man in unserer Zeit wieder reinholen. So, das rührt sich im Geist etwas. Du wirst zu einer Zielscheibe, du rückst in den Fokus dieser Mächte, die das Volk Gottes gebunden haben. Die einfach blind über 70 Jahre über die Trümmer gelaufen sind, um ihren Gottesdienst zu vollziehen. Und keinen hat es berührt. Mindestens 1700 Jahre ist das Volk Gottes über die Trümmer der ersten Gemeinde gelaufen, die durch Konstantin, spätestens durch Konstantin, es ging schon davor los, durch die griechischen Philosophen, die sich in die Gemeinde eingeschlichen hatten, aber spätestens durch Konstantin wurde das jüdische Erbe entfernt. Spätestens durch Konstantin kamen die Geistesgaben und die Dienstgaben aus der Gemeinde raus und es wurde zu einer Staatskirche, zu einer Staatsreligion. Spätestens dann lag Jerusalem im geistlichen Sinn die Gemeinde in Trümmern. Es gab durch die Jahrhunderte hinweg immer wieder Menschen, die die Fackel hochgehalten haben. Aber im Großen und Ganzen war es ein Trümmerfeld. Bis Gott dann 1517 den Martin Luther fand. Es war ein totales Chaos. Wenn du mal reinschaust in die Zeit von Martin Luther. Alles lag in Trümmern, selbst der Tempel, die persönliche Wiedergeburt, alles war auf Menschen zentriert. Alles war heidnischer Götzendienst. Und dann fand Gott diesen Martin Luther, der bereit war, den Preis zu bezahlen. Und er ist gekommen und hat eine Sache wieder entdeckt, die Errettung aus Gnade durch Glauben. Das Evangelium in seinem Kern. Epheser 2, Vers 5 oder 6 steht es. Und er hat den hohen Preis bezahlt, aber er war nicht bereit, den Preis bis zum Schluss zu bezahlen. Deswegen ist die Reformation nach wenigen Schritten stecken geblieben, im Sand verlaufen und dasselbe Staatskirchensystem, was von Konstantin die Trümmer gebracht hat, der wahren Gemeinde, der echten neutestamentlichen Gemeinde, hat Luther übernommen und die Säuglingstaufe und die ganzen Dinge wieder. Und es liegt weiterhin in Trümmern. Und dann hat er diese 5 Sola Scriptura, Sola Gratia, also allein die Gnade, allein der Glaube, allein Jesus Christus, allein Gott die Ehre und allein das Wort. Diese fünf Sola, die fünf allein der Reformation. Frage, was ist davon heute noch übrig? Eins, allein die Gnade. Die wird überall gepredigt. Alles andere kaum. Siehe diese Diskussion, die jetzt läuft, das Berufungsverfahren mit diesem Pastor, Pfarrer Olaf Latzl, ja? Diese Diskussion über seine Aussagen, wie er immer, kannst du sehen, wie es willst, als eine Grundsatzdiskussion. Und dann tauchen evangelische Theologinnen auf und sagen, das hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. So, ich fand es auch gut, dass der Verteidiger gesagt hat, diese Sachverständige, da spreche ich die Sachkompetenz ab, weil sie solche Aussagen trifft. Finde ich sehr gut. Wie kann eine Theologin hinstehen und sagen, das hat mit der Bibel nichts zu tun? So, also wir sind dort sehr weit gesunken in dieser Hinsicht. Es gibt noch ein paar Einzelne, immer wieder durch die Jahrhunderte hindurch. Aber als Großes und Ganzes liegt die Gemeinde in dem Sinne, was neutestamentliche Gemeinde bedeutet, seit Konstantin in Trümmern. Hier in der westlichen Welt. Hier in Deutschland ist die Geburtsstätte der historisch-kritischen liberalen Theologie. Und wir haben das von vor über 100 Jahren in alle Erdteile exportiert. Saat und Ernte. Die Reformation ging von hier aus, hat Segen gebracht auf die ganze Erde. Das hat viele Menschen zum lebendigen Glauben gebracht. Die Gemeinde ist aber wieder zurückgefallen in diese Altsysteme, die Gott eigentlich erneuern wollte. Und die Reformation hat ihre eigenen Kinder getötet, zu Luthers Zeiten. So, und jetzt sucht der Herr Menschen, die bereit sind, den Preis zu bezahlen, Gottes Vision zu empfangen und praktisch umzusetzen. Gottes Vision ist nicht schwierig, sie ist einfach. Aber es hat also mit einem Preis zu tun und mit enormem Widerstand. So gehen wir zurück zu Nehemia. Dann hat er diese Vision empfangen, er hat dann die Mauern untersucht, als er das erste Mal dort war. Er hat noch niemand was gesagt. Und dann hat er allen Juden, die dort gelebt haben, im Umfeld von Jerusalem und denen, die ihm gefolgt sind, dann hat er im Vers 18, hat er dann seine Vision mitgeteilt. Er hat gesagt, kommt, lasst uns die Stadt wieder aufbauen. Und durch diesen Mann waren die Schabbat für Schabbat oder Fest für Fest dort über die Trümmer gelaufen sind, die dort schon in Judäa wohnten. Sie wurden von seiner Vision angesteckt und haben gesagt, ja, wir bauen mit. Amen. Es braucht jemand, der diese Vision hat vom Herrn und diese Mission wird im Gebet empfangen und geboren und dann wird diese Vision mitgeteilt. Sie wird erklärt und sie wird verteilt. Und die muss sie mitteilen. Und das hat Jeremia gemacht. Und da sprachen sie, Vers 18, wir wollen es aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Und Vers 19, sofort, als diese Vision mitgeteilt wurde und Nehemia fand eine ganze Menge von Leuten, die gesagt haben, wir bauen mit. Im nächsten Moment wurden diese geistlichen Mächte, die bei Nehemia, als er es allein empfangen hat, in der geistigen Welt, es gefiel ihnen nicht, dann wurden sie aktiv und traten ans Licht und sprachen zu Nehemia und den Juden. Vers 19, gleich der nächste Vers. Als aber Sanballat, der Horoniter, Tobia, der armenische Knecht, jetzt kommt Geshem, der Araber noch dazu, das hörten, spotteten sie über uns, verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, dass ihr euch vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Und genau dasselbe haben wir erlebt. Im April, vor 17 Jahren, wir waren hier zusammen mit Superintendent und Leitern von Landeskirchengemeinschaft, Pfarrern und so weiter, Gerd war noch mit und Christine, und haben einfach mitgeteilt, dass wir die Gemeinde hier gründen wollen. Das war dasselbe, was wir hier erlebt haben. So ein enormer Widerstand und der Gerd, wir sind raus, der Gerd sagt zu mir, oder zu uns, oh, ihr werdet hier noch viel Verfolgung erleben. So. Parallelen zu Nehemia. So, aber Nehemia antwortete und sprach zu ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr habt weder Anteil noch Recht, noch Gedenken an Jerusalem oder an dieser Arbeit. Oh, hier steht Jerusalem. Genau. Und da waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Diese Ablehnung, dieser Spott, dieses Predigen von den Kanzlern, dass wir eine Sekte sind, es läuft seitdem, nicht bloß hier, sondern umliegenden Orten, weil man damit verhindern will, dass Menschen aus ihren eigenen Reihen jemals den Weg hierher finden. So. Und das war damals gang und gäbe und das läuft, wie ich das hier und da mitgekriegt habe, bis heute. Aber wir haben uns aufgemacht zu bauen. Lass dich von solchen Widerständen in keiner Weise abhalten. Solche Widerstände sollten es im Gegenteil ermutigen, die Vision ins Auge zu fassen, weil das sind Kräfte aufgestört, die das verhindern will, was Gott auf dem Herzen legt. Und was geschah als nächstes? Ganze Kapitel 3 beschäftigt sich damit, dass Familie für Familie zusammenstand. Jede Familie, angefangen von Eliashib, dem Hohepriester, macht sich auf mit seinen Brüdern, Kapitel 3, und sie setzen das Schaftor ein oder bauten das Schaftor, setzen die Torflügel ein, bauten weiter bis zum Turm Mea, heiligten sie, und bauten weiter bis zum Turm Hananael. Neben ihm bauten die Männer von Jericho, Sakur, die Söhne Imris, bauten neben ihm. Das Fischtor bauten die Söhne Senans, sie deckten mit Balken, setzten seine Türflügel ein, seine Schlosserriegel. Neben ihm besserte Meremot aus, der Sohn Urias und so weiter. Neben ihm Meschulam. Und so geht es die ganze Zeit. Das heißt, alle Juden, die dort versammelt waren, jeder hat sich einen Abschnitt vorgenommen, ein Tor, ein Abschnitt, je nachdem, wie groß seine Familie oder seine Sippe war. Und alle haben sich verteilt um die ganze Mauer herum. Und wer schon mal in Israel war, in Jerusalem, weiß, diese Altstadtmauer ist schon ein ganz schöner Bereich. Und das sind immens große Steine. Also die sind schon heftig groß. Und das lag ja alles abgebrochen. Ja? Und das musste wieder aufgebaut werden. Auch die Stadttore ist ja riesig groß, sag ich mal. Und jeder hat sich dort ans Werk gemacht. Und was ich gut fand, ist der Vers 12. Neben ihm besserte Shallum aus, der Sohn Halloes, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Amen. Das finde ich gut. Auch die Mädels haben dort mitgebaut. Amen. Jeder war dort am Wirken. So, und was hat der Herr uns prophezeit? Familie für Familie wird feststehen. Jeder nimmt seinen Platz ein hier an seiner Mauer. Und so hat der Herr jeden Einzelnen, der hier seitdem zur Gemeinde gekommen ist, einen bestimmten Teil der Mauer zugeordnet und jeder baut mit seiner Familie. Amen. Und das war uns ein so wichtiges Anliegen. Wir hatten uns jetzt dieser Tage mal unterhalten, als wir noch in der Kirche Kinderdienst gemacht haben, vor über 30 Jahren. Das waren richtig gesalbte, gesegnete Zeiten, ne? Nach dem Maß unserer Erkenntnis, und wir waren schon geistgetauft und wir haben den Kindern alles mitgegeben, hatten totale Freiheiten. Halleluja. So, dann haben wir gemerkt, was passiert mit den Kindern, wenn sie älter werden. Sie fallen in ein tiefes Loch. Es gab nichts Anschließendes, wo sie weitergeführt werden. Und das war für uns so ein Herzensanliegen, etwas, dass der Herr etwas macht, etwas entsteht, wo die Kinder vom Säuglingsalter bis ins Erwachsenenalter entsprechend ihres Entwicklungsstandes geistlich weiterwachsen können. Amen. Und diese Vision liegt auf dem Herzen des Vaters. Und das war ein Kernstück der ersten Gemeinde. Sie trafen sich in den öffentlichen Plätzen und in den Häusern immer zusammen, immer als ganze Familie. Es gab dort nicht dieses Abgerissensein von den Generationen, wo es dann die Teenager und Kinder oder Jugendlichen erstmal über Umwegen irgendwann mal wieder schaffen, in ein stabiles Glaubensleben reinzukommen. Sondern wir haben unsere Kinder trainiert und jede Familie von euch sollte ihre Kinder trainieren, von klein auf ganz klar diese gehorsamen Schritte zu gehen und gemeinsam an dieser Mauer zu bauen. Amen. Und so ist es wichtig, dass die Kinder auch in der Anbetung dabei sind. Das sind Dinge, die es in vielen Gemeinden so nicht gibt. Wir haben Gemeinden besucht, da mussten wir die Kinder vor dem Beginn des Gottesdienstes schon abgeben. Ich war manchmal mit dabei, weil waren sie noch klein, oder die Simone oder die Lydia. So. Das heißt, vor dem Gottesdienst die Kinder separat, die hatten ihren eigenen Teil, und am Ende des Gottesdienstes, da ging auch ziemlich lang, haben wir uns dann wiedergefunden. Wir haben gesagt, wir brauchen etwas, wo die ganze Familie, wo alles zusammenläuft. Deswegen sind auch die Kinder mit drin, die Größeren. Weil es wichtig ist, dass ihr diese Vision in euren Herzen weitertragt. Ihr seid die nächste oder übernächste Generation, die das mal weiterführen werden. Und diese geistige DNA wollen wir gerne in euch hineinpflanzen. Amen. Weil das ist vom Herzen Gottes geboren. Gott ist ein Vater, der seine Kinder liebt. Und Gott sucht immer eine ganze Familie. Und Gott möchte immer, dass ein ganzes Volk, eine ganze Familie in seinen Wegen geht. Amen. Und das ist das, was wir von Anfang an versucht haben, hier einzubauen. Und viele von euch haben es genommen. Es ist wichtig, dass die Kinder in einem bestimmten Alter, so ab 10 Jahren, dass sie auch an der Gebetsversammlung mit dran teilnehmen. Das hatten wir über einen längeren Zeitraum früher stark etabliert. Da hatten wir einen Gebetsabend auf Freitags- und Mittwochshauskreis. Das haben wir irgendwann mal geändert. Aber da war Freitags Gebetsabend. Und jedes Kind ab 10 Jahren hatte die Möglichkeit, dort dabei zu sein. So, um dort, weil am nächsten Tag kannst du ausschlafen. Und die dort mitgegangen sind, die sind geistig gewachsen. Es geht dort um eine Beständigkeit. Es geht etwas zu lernen, als Jünger zu leben. Und das müssen die Kinder schon mitkriegen. Das heißt, sie brauchen diese Salbung, die in einem Gebetsabend freigesetzt wird, weil das ein Kernpunkt der Gemeinde ist. Diese Grundmauern, die müssen erstmal abgetragen werden, bis auf wieder aufbaufähiges Mauerwerk. Wenn dann noch loses Mauerwerk ist, so hat jeder, der dort, jede Familie, die dort beschäftigt war an dieser ganzen Mauer, hat erstmal den Staub, die restlichen Trümmer weggeräumt, um wieder neu aufzusetzen. Ja? Du musst die Lagerfuhrstoß musst du dann freisetzen, dass du wieder neu ansetzen kannst, die richtigen Steine finden. So müssen erstmal Dinge abgebaut werden. Es müssen erstmal fleischerne Dinge aus unseren Herzen und Familien entfernt werden, damit wieder neu gebaut werden kann. Und neutestamentliche Gemeinde ruht auf 3 Fundamenten. Ganz simpel liest du das in der Apostelgeschichte bei der Gründung der ersten Gemeinde. Das urunterste ultimative Fundament ist Jesus Christus und kein Mensch. Keine Denomination, keine Konfession, keine Lehrmeinung, nichts. Jesus Christus als Fundament, als Person. Und danach, wie geht's weiter? Ganz einfach. Und das sind die Grunddinge, die der Herr uns gegeben hat und die wir seitdem lernen, predigen, 1:1 oder in großen Versammlungen. Du kennst eigentlich auswendig mittlerweile. Ne? Du bist ganz frisch da an dem Ding. Und was kommt auf das Fundament Christus? Echte Buße. Ne? Die 4 Stuhlbeine, die 4 Tischbeine. Echte Buße, echter Glaube, echte Wiedergeburt. Die Taufe im Wasser, weil Glaube und Buße sind die Voraussetzungen für die Wassertaufe. Ohne dem wird es nur ein nasses Bad, hat keine Wirkung. Und dann muss der Heilige Geist die Menschen erfüllen, die Taufe im Heiligen Geist. Das ist die Grundlage, die in der ersten Gemeinde gelegt wurde. Wir erfahren bald Pfingsten, vor 2000 Jahren. Apostelgeschichte 2, 38 bis 42 liest du alles dort drin. Und dieses Grundmuster der Grundlagenlehre der Apostel muss gepredigt und gelehrt und gebaut werden, dass jeder stabil dort gegründet wird. Und das gab es zur Reformation nicht. Es wurde ein Glaube gelehrt, dass man sich bekehren muss, dann später noch, aber dann wurde es so verwässert, dass es zur Säuglingstaufs-Wiedergeburtslehre kam und das ist eine dämonische Lehre, die die meisten Menschen dann in die Hölle geführt hat. Luther hat am Ende seines Lebens gesagt, nur 10% meiner Kirche sind wahrhaftige Nachfolger von Jesus. Und wenn ich nochmal anfangen könnte, das sind Zitate von ihm, wenn ich nochmal anfangen könnte, würde ich die 90% in die Hände des Papstes geben. Das sind nur Namen, wie hat er gesagt, getaufte Heiden. Seine Worte. Und die würde ich gerne wieder zurück zum Papst geben. Und wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich mit den 10% weitermachen. Weil er gemerkt hat, dass diese Lehre, die er gebracht hat, aufgrund des Kompromisses maximal 10% Frucht gebracht hat. Deswegen müssen wir zurück. Und warum kamen diese diese Irrwerke zustande, weil diese Grundlagen nicht gelehrt wurden und die Leute nicht in den Grundlagen gegangen sind. Das ist apostolische Grundlagenlehre. Buße, Glaube, Wiedergeburt, Wassertaufe und Geistestaufe. Das haben die Apostel gelehrt und das sollten wir auch tun. So, und diejenigen, die diese Schritte gegangen sind, die sich dann durch die Taufe von ihrem alten Leben komplett verabschiedet haben und einen Bund mit Jesus geschlossen haben in der Taufe, um Jesus zu folgen, die wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, der Kraft Gottes, ein Leben zu führen. Und die Gaben des Geistes und alles, was damit zusammenhängt, die Früchte. So, und auf dieser Grundlage wurde die erste Gemeinde aufgebaut und es ging weiter. Der nächste Stein war Apostelgeschichte 2,42 und das hat der Herr uns von Anfang an immer wieder gegeben, noch lange, wo wir Hauskreis waren schon. Apostelgeschichte 2,42, diejenigen, die in diesen Grundlagen stehen, blieben aber beständig, beharrlich, alle Zeit in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den gemeinsamen Gebeten. Das heißt, diejenigen, die auf diesem Fundament stehen, dann geht das ja erstmal richtig los. Ein Fundament ist noch kein Haus. Aber das Fundament ist wichtig, damit das Haus steht. Und dann wird das Lebenshaus, das Glaubenshaus eines jeden Einzelnen aufgebaut. In der Lehre der Apostel, weil es gibt noch vieles zu lernen als Christ. Na, wir hatten es am Freitag im Hauskreis, ne? Das Ablegen des Alten, des Neuen, die Verherzensveränderung, das Anziehen des neuen Menschen in Christus, die neue Identität. Das ist ein lebenslanger Heiligungsprozess. Und deswegen brauchst du die Lehre der Apostel, um gesund weiterzuwachsen, auch in deinem Alltag. Ausgerichtet zu sein, was kommt. Und was ist die Lehre der Apostel? Das, was die ersten Apostel lehrten. Und wo haben sie es her? Von dem Fundament. Jesus Christus selbst. Sie haben ihn Angesicht zu Angesicht gesehen, gehört mit ihren eigenen Augen und gesprochen, was er gesprochen hat. Amen. Und dasselbe sollten wir auch tun und nichts davon entfernen und nichts hinzufügen. Weil der Herr segnet nur das, was von ihm kommt. Und eines Tages werden wir von ihm Rechenschaft ablegen müssen. Was wir gelehrt, gehört und umgesetzt haben. Vom lebendigen Wort Gottes, was Jesus Christus selbst ist. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft. Es ist so wichtig, dass man Gemeinschaft hat miteinander. Wie letzte Woche der Brunch oder habt überhaupt Gemeinschaft untereinander. Es ist so wichtig, Gott liebt immer eine Familie. Und du brauchst das Geistliche und es braucht den Austausch untereinander. Und das finde ich auch gut, dass hier nach dem Gottesdienst kaum jemand gleich nach Hause geht, weil da ist so viel Gespräch bis abends manchmal. Es braucht diese Gemeinschaft, es braucht diesen Austausch, es braucht die Gemeinschaft der Heiligen, wie es später geschrieben wird, die Gott liebt. Das Brotbrechen, das gemeinsame Abendmahl, was wir in den Häusern nehmen und hier zum Gebetsabend, das ist so wichtig, dann sind wir mit Christus vereint und miteinander. Eigentlich müsste, bei uns ist es so, manchmal muss man aufpassen, dass keine Routine reinkommt beim Abendmahl. Dass man ganz neu über das Abendmahl spricht, damit man die Ehrfurcht in die Heiligkeit und die Bedeutung des Abendmahls wieder neu erfasst. Amen. Das Brechen des Brotes. Bei den Juden war es früher so, also im jüdischen, ich habe das auch in den messianischen Gemeinden, hat es teilweise auch. Das heißt, das Brechen des Brotes wurde am Anfang gemacht und danach wurde eine gemeinsame Mahlzeit eingenommen. Das Liebesmahl, so war das eigentlich früher in der ersten Gemeinde. Und dann die gemeinsamen Gebete. Das war der Herzschlag der ersten Gemeinde, war das gemeinsame Gebet. Dort lief das, dort war das Leben da, dort pulsierte es und wurde es am Leben gehalten. Ohne Gebet wird nichts geboren und ohne Gebet geht nichts zu seinem gottgegebenen Ende. Kann man nichts vollenden. Es braucht am Anfang, zwischendurch, am Ende immer Gebet. Und wie sagt Paulus, wach damit mit Danksagung. Dank dem Herrn für jede Gebetserhörung und betet weiter. Das heißt, das Herz einer Gemeinde ist in den gemeinsamen Gebeten. Das Herz eines Christen, wenn es lebendig ist, ist in seiner persönlichen Gebetsbeziehung zu Jesus und dem Vater. Amen. Wenn das nicht pulsiert, dann ist was tot. Und das sind nicht meine Worte, sondern das sind die Worte von Paulus, die er sagt, zum Beispiel eine Witwe spricht er an, eine Anweisung an die Gemeinde in einem Timotheusbrief. Und er sagt, eine Witwe, die ausschweifend lebt und nicht Tag und Nacht im Gebet fleht, ist lebendig tot. Das heißt, wenn ein Herz nicht mehr schlägt, ist es halt nicht mehr am Leben, im bewusstlosen Koma-Zustand oder was. Auf jeden Fall, es sind ganz wichtige Sachen. Und das haben die den ersten Christen ganz klar gelehrt. Die Apostel haben es praktiziert mit ihren Familien und haben das gelehrt. Das Bleiben in den gemeinsamen Gebeten. Und das waren diese vier Prioritäten, worauf ein Christenleben ruht. Und wenn man das auf Nehemia bezieht, Familie für Familie, auch hier, baut an seinem Bereich die Fundamente, steht und baut an seinem Bereich das Hören und das Praktizieren der Lehrer der Apostel, der Gemeinschaft, des Brotbrechens und des gemeinsamen Gebetes. Damit wird die Mauer aufgerichtet. Weil Gebet ist Schutz. Amen. Und diese Dinge haben eine wunderbare Eigenschaft. Sie setzen uns frei. Warum gibt Gott das rein? Warum setzt er diese Fundamente für Nachfolge und für Gemeinde? Warum? Weil Gott gut ist. Weil er uns hundertprozentig kennt. Auch als gefallene Schöpfung. Und er weiß, dass wir Freiheit brauchen. Durch den Geist Gottes. Was steht im 2. Korinther 3? Wo der Geist Gottes Herr ist, da ist Freiheit. Und wenn der Geist Gottes Herr ist in deinem Leben, führt er dich in die Freiheit, beständig zu bleiben in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, im Brotbrechen, gemeinsam gebeten. Das ist das, was der Heilige Geist bringt. In diese Freiheit bringt er dich rein. Und von was befreit er dich? Von deinem Fleisch, von deinem Ego. Amen. Das, was deinem geistlichen Wachstum im Wege steht, ist dein eigenes Fleisch, ist dein eigenes Ego. Die Seele ist nicht tot, wenn du zu Christus kommst, sondern sie muss erneuert werden, sich unterordnen unter den Geist. Was tot ist in dir, ist die Macht der Sünde. Wenn die Seele tot wäre, wärst du nicht mal hier. Und deswegen hat Gott diese Fundamente gesetzt. Wir brauchen unbedingt die Freiheit von unserer alten Natur. Das ist unser größter Feind. Das kommt von innen. Und mit dem arbeitet Satan. Wenn er laut Epheser 4, 27 keinen Raum in uns findet, kann er uns nichts anhaben. Was hat Jesus gesagt? Der Fürst dieser Welt kommt. Jesus wusste, dass Satan ihn versuchen würde, im Garten Gethsemane. Und er sagte kurz vor seinem letzten Abendmahl und dann im Garten Gethsemane, dort wurde der Kampf entschieden, im Garten Gethsemane. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus sagte, jetzt kommt der Fürst dieser Welt zu seinen Jüngern, aber an mir hat er nichts. Amen. Dort will der Vater im Himmel uns hinbringen, hier auf dieser Welt zu leben wie Christus. Und Satan und sein Reich bauen sich ja immer mehr auf. Manifestiert sich durch Menschen, manifestiert sich durch kriegerische Auseinandersetzungen, manifestiert sich durch viele Dinge. Und Gott will uns siegreich durch diese Zeit führen, indem wir wie Jesus werden. Eine Veränderung in unserem Charakter, sodass der Fürst dieser Welt nichts findet, um uns anzutasten. Amen. Und das geschieht nur, wenn dieses alte egoistische Wesen, an das wir uns so klammern, aber das unseren geistlichen Tod bringt, das halten wir so sehr stark fest, anstatt es in den Tod zu geben. Und dann kommt die Freiheit. Solche Sachen hat der Willi und Leitertreffen mal rübergereicht, fand ich sehr gut. Weil Leiter sollen ja das als erst lernen und praktizieren. Es geht um Selbstdisziplin. Die neunte Frucht des Geistes, redet kaum niemand drüber. Über die Liebe, ja, die Freude schon. Aber er redet über die neunte Frucht des Geistes, Selbstdisziplin. Das ist das Merkmal eines Nachfolgers von Jesus. Und beharrlich in diesen Dingen zu bleiben, mach dich zu einem Licht in dieser Welt, die von Unverbindlichkeit geprägt ist. Keiner will heute mal verbindlich sein. In der Welt nicht. Man lebt zusammen ohne Trauschein. Man will sich nicht binden, nicht verpflichten. Man will sein eigenes behalten. Viele Christen leben schon so, weil der Geist der Welt die Gemeinde infiltriert hat, weil die Gemeinde nicht in den Grundlagen lebt. Wenn ein Christ in diesen Grundlagen lebt, weiß er, was ein Bündnis bedeutet und er weiß, was Verbindlichkeit ist. Verbindlichkeit, Treue, Einheit sind Dinge, Charaktereigenschaften von Jesus Christus und die Charaktereigenschaften seiner Nachfolger. Unverbindlichkeit und Lust- und Laune-Prinzip sind die Eigenschaften deiner alten Natur und dieser Welt. Und davon sollten wir uns lieber heute wie morgen verabschieden, denn Jesus kommt bald. Und was wir bis heute nicht unter die Füße oder ans Kreuz gekriegt haben von unserer alten Natur, das ist eine freundliche, aber sanfte immer, ich predige mir das auch selbst. Ja? Es ist eine Aufforderung, weil dieser Geist dieser Welt so stark in die Gemeinden reinwirkt, er macht auch für uns nicht Halt. Und deswegen geht es um das Überwinden, die Schriftstelle von Bernd. Der Vater im Himmel schaut auf unser Leben, wie wir mit der Kraft Gottes, die uns gegeben wurde, überwinden, nämlich unser Fleisch. Und die überwunden haben, denen baut er eine Stadt. Weil sie setzen die Macht Christi ein. Du hast so eine überschwängliche Kraft in dir. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist der Geist, der Christus aus den Toten rauf katapultiert hat, aus dem Grab rausgebracht hat. Dieser selbe Geist lebt in dir. Römer 8, Vers 11. Kolosser 1, 27. Christus in dir, dieser lebendige Christus lebt in dir, ist deine Hoffnung auf Herrlichkeit. Du hast den Sohn Gottes in dir leben durch den Heiligen Geist. Und dieses Leben des Christus ist stärker wie das Leben des Fleisches und das Leben des Geistes dieser Welt. Amen. Du hast von Gott alles erhalten. Du hast die Liebe des Vaters. Sie ist ausgegossen in dein Herz, Römer 5, 5, durch den Heiligen Geist bei deiner Wiedergeburt. Und wenn du ihn bittest, füllt er dich wieder. Wie viele Christen setzen sich hin und sagen, bitte Vater, gib mir die Liebe des Vaters, gib mir das und das. Der Vater sagt, Römer 5, 5, Glaube, empfange. Wir mühen uns einen ab und schreien noch lauter und Gott sagt, sei still, du hast es. Gott macht keine Unterschiede. Es gibt bei Gott kein Ansehen der Person. Amen. Gibt es zig Bibelstellen dazu. Jeder, der im Glauben zu ihm kommt, Hebräer 11, und glaubt, dass er existiert und denen, die ihren suchen, wird er ihren Lohn geben. Amen. Du musst Gott glauben, dass er ein Gott ist und dann musst du ihn suchen und glauben, dass er dich belohnt. Amen. Dir das gibt, was du brauchst. Und deswegen hast du alles in dir vom gesegnet mit allen geistlichen Segen der Himmelswelt. Die neue Schöpfung in Christus, das Alte ist vergangen. Gott hat dich in Christus hineinversetzt. Und was uns hält in dem Alten, ist unser Ego, unsere alten Charaktermuster, Verhaltensmuster, unsere Lüste und Begierden, denen wir immer noch nachlaufen, die wir nicht gekreuzigt haben. Das Leben eines Nachfolgers von Christus Jesus, der Weg in die Freiheit geht dahin, sich selbst zu verleugnen und das Kreuz aufzunehmen täglich. Nein zu sagen zu sich selbst. Nein zu sagen zu seinen Lüsten, Begierden. Nein zu sagen zu seiner Bequemlichkeit. Und erst dann lebst du das Leben eines gekreuzigten, getauften, geisterfüllten Jüngers von Jesus Christus. Amen. Und deswegen sagt Jesus, das ist das Merkmal meiner Jünger täglich. Und das führt dich in die Freiheit. Wo der Geist des Herrn Herr ist, dann ist Freiheit, da ist absolute Freiheit. Wenn du dort durch bist, wenn du mal wirklich deine ganzen Sehnsüchte, deine ganzen Hobbys, deine ganzen Begierde, deine Vorstellungen, wenn du mal alles dort rangebracht hast ans Kreuz und sagst, Jesus, gib mir das wieder, was wirklich von dir ist, dann führt es dich in die Freiheit. Ich habe über die Laufe der Jahre hab ich viele Dinge dort ans Kreuz gebracht. Und ich danke dem Herrn, jetzt bin ich frei. Weil das hat mich zu sehr gedanklich beschäftigt. Das hat meine Emotionen ausgewählt und so weiter. Was abgelenkt. Und ich führe jetzt immer mehr ein Leben der Freiheit und ich genieße die Gegenwart Gottes und alles, was er mir schenkt. Gott nimmt da nichts weg. Er will bloß, dass das Ego dort rankommt und dann beschenkt er dich. Amen. Wisst ihr, wir müssen, wenn es um den Aufbau der Mauer geht, müssen wir bei uns selber anfangen. Welche Bereiche in unserem Leben liegen noch in Trümmern? Was muss in meinem Leben aufgerichtet werden, damit die Mauer steht, der Schutzraum? Check deine persönliche Schutzmauer ab. Ist bloß ein freundlicher Hinweis. Und ein ganz freundlicher noch dazu. Gib alles ans Kreuz. Gib mal alles ab. Dann empfängst du das Leben des Christus. Du empfängst die Berufung, die er für dich hat. Du empfängst ein sinnerfülltes, geisterfülltes, lebenssprudelndes Leben von ihm. Amen. Nach dem Kreuz kommt die Auferstehung. Ansonsten führen wir ein Leben, wie damals die Israeliten, die 70 Jahre über die Trümmer gegangen sind, ihren Gottesdienst veranstaltet haben und wieder zurück über die Trümmer in ihre eigenen Häuser. 70 Jahre lang. Bis Nehemia dann preis dem Herrn kam. Und seine Mitarbeiter, die wir hier im dritten Kapitel lesen, die ganzen Familien, die dort gebaut haben. Es ist eigentlich gewaltig, wenn man das Kapitel 3 dort liest. Aber nur über die Trümmer gehen, irgendwas Frommes machen und wieder zurück, das haben wir andersrum gesagt. Der Geist Gottes, wenn er Freiheit ist, leben wir an ihm im Leben. Es gibt im geistlichen Raum gibt es kein Vakuum. Entweder es gibt den Heiligen Geist, deine Seele oder es gibt Dämonen. Und dein Leben, deine Seele kann von allen dreien beeinflusst werden. Deswegen sagt die Schrift in Galater 6, Saat und Ernte. Wenn du auf den Geist Gottes siehst, wirst du das Leben ernten. Wenn du auf dein altes Fleisch siehst, wirst du das Verderben ernten. Gib dem Heiligen Geist Raum und das Leben fließt. Gib deiner Seele, deinem Ego Raum und es kommt Verderben. Verderben heißt, die Gegenwart Gottes weicht aus deinem Leben. Und was zieht in dieses Vakuum ein? Ja, viele Christen denken, sie leben in der geistlichen Schweiz, also neutral. Das gibt es nicht. Es gibt entweder den Geist Gottes oder, wenn man das mal so benennt, von den Geistern her, und das sind nämlich ein paar Geister, die hier auch aufstehen, mit Sanballat und so weiter, das sind religiöse Geister. Und ein Christ kann sehr stark auch von einem religiösen Geist beeinflusst sein. Und ein Merkmal eines religiösen Geistes ist, dass du dein Leben mit Gott als ein Ritual führst. Dein Bibellesen früh, das kann zum Ritual werden, ohne Herz, ohne Liebe, ohne inneres Drängen. Deine Anbetung kann leer und hohl sein, weil dein Herz nicht beteiligt ist. Und alles, was man noch als Frommes nimmt. Gott hat dein Herz verändert. Er hat ein neues Herz gegeben. Daraus kommt das Leben. Nicht aus der gefallenen Seele. Die ist zu nichts nütze, sagt Jesus. Das Fleisch ist zu nichts nütze. Der Geist ist der lebendig macht. Es muss in unseren Herzen brennen, die Liebe, die ausgossen und die Liebe Christi, der Geist Gottes drängt dich zu den Dingen. Ihr Lieben, das hat mich durch die härtesten Situationen meines Lebens durchgebracht. Wo ich jetzt zurückschaue und hast gedacht, wie hast du das durchgestanden? Familie, Haus ausbauen, Arbeit lange, teilweise im Sommer samstags, Gemeinde aufbauen, Seelsorge, der Tag hat bloß 24 Stunden. Was mich dort durchgetragen hat und auch abends immer wieder dazu motiviert hat, innerlich, auch wenn ich müde war, die Kinder zum gemeinsamen Gebet und Bibellesen zu formieren, dann habe ich eine Gedanke genommen. Gibt ein lustiges Video, aber bitte guckt es euch nicht an. Das, Das gibt es bei uns bei Familienfeiern, wird das mal eingespielt. Vor Jahren haben sie mich mal heimlich gefilmt, wie ich dort Gitarre gespielt habe in unserer Familie gewesen. Ja. Aber was mich dort Tag für Tag gedrängt hat, war dieses Leben. Das war nicht ich, das war Christus. Das war seine Gnade. Amen. Und solange wie das in einem lebt, pulsiert, dich treibt, muss die Seele und der Körper sich dem unterordnen. Amen. Und wenn man dieses Leben des Glaubensgehorsams geht, setzt Gott den Segen frei, auch im Natürlichen. Amen. Frag dich heute mal, brennt in dir der Heilige Geist? Brennt diese Sehnsucht, auch in diesen Lehrer der Apostelgemeinschaft, Brotbrechen, gemeinsam gebeten zu gehen? Brennt in dir das Leben, die Beziehung zu ihm? Dann ist okay. Wenn nicht, du Buße, kehr um und lass dich von seiner Liebe neu entzünden. Dein Bibellesen, es sprudelt nur über von Offenbarung, von Erkenntnissen, wenn du mit einem Herzen von Liebe und Leben führst, weil du Gemeinschaft haben willst mit Jesus. Oh, Lieben, dieses Religiöse, das mag ich nicht, weil das ist tot. Aber wenn das Leben des Christus, die Liebe in dir brennt, wird alles lebendig. Auch dein ganzes Umfeld. Deine Ehe wird lebendig. Deine Familie, deine Kinder werden lebendig. Deine Arbeit ist gesegnet. Und darüber hinaus. Weil das Leben des Christus in dir sich entfalten kann. Dazu hat Gott dir Jesus gegeben. Amen. Bleib nicht in der Mitte stehen, sondern bau an deinem Mauerbereich, dass das aufgerichtet wird. Amen. Erleben, und es lohnt sich, diesen Preis zu bezahlen, das alte Ego abzulegen. Denn da kommt die Freiheit des Christus. Es lohnt sich, diesen Preis zu bezahlen, im Gebet, im Flehen, den Herrn zu suchen. Wer am Mittwoch mit dabei war, diese zwei durchreißenden Geschwister aus Berlin vom Gebetshaus, die hier waren, die haben uns ja berichtet, dass sie im vergangenen Monat im April in Uganda waren. Und es ist eine neue, seit 6, 7 Jahren ist dort eine neue Welle an Erweckung, was sie uns erzählt haben, in Kampala. Und die waren dort inmitten von Erweckung. Tausende über Tausend haben sich dort bekehrt. Das sind Gottesdienste, da gehen 10.000 Leute rein in die Halle und die machen am Sonntag 3 Gottesdienste für jeweils 10.000 Leute. Die bekehren sich, die Menschen, die haben gesagt, wir haben gesehen, blinde Augen öffnen sich, taube hören, lahme gehen, Menschen kommen zu Jesus. Amen. Die Gottesdienste, der Lobpreis geht dort 4 bis 5 Stunden. Aber wenn du Afrikaner, wenn du weißt, wie Afrikaner anbeten, die Simone und Axel und Marlene, die waren ja unten in Uganda. Ich habe die Videos damals gesehen von euren Konferenzen von Uganda. Also der Schweiß läuft in Strömen. Warum die noch einen Anzug anhaben, verstehe ich nicht, das schwitzt ja noch mehr, aber die tanzen und da geht es 5. Sie haben gesagt, wir haben Gottesdienst, also Lobpreis alleine. Der Gottesdienst beginnt mit 1 Stunde Sprachengebet und Gebet. Also Sprachen und Ugandisch, also die anderen. 1 Stunde Gebet, bis der Himmel sich langsam öffnet. Dann beten die 4, 5 Stunden an, bis der Himmel richtig offen steht. Dann kommt die Herrlichkeit Gottes und Zeichen und Wunder geschehen. Amen. Die sind bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ich habe sie gefragt, ich dachte, erzähl nochmal, was ist denn das wichtigste Kriterium von Erweckung? Wie würdet ihr das bezeichnen? Ihr habt es ja nur erlebt, weil das verbreitet sich nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in umliegenden Orten. Die haben dann noch einen Abendgottesdienst oder Nachtgottesdienst in dem Dorf gefeiert und kamen erst früh um 4 wieder zurück. Aber die waren frisch im Geist. Und die haben gesagt, wie beschreibt ihr das? Was ist denn das Hauptmerkmal von Erweckung? Zeichen Wunder, Menschen bekehren sich, ja. Was ist denn das Hauptmerkmal? Und die haben sie gesagt, das Hauptmerkmal von Erweckung ist die Gegenwart Gottes. Amen. Und das ist das, was wir hier am meisten suchen, was ich von am meisten suche. Dranbleiben, bis die Gegenwart Gottes kommt. Die Gegenwart Gottes zieht die Menschen dorthin. Die brauchen keine Flyer oder irgendwelche Medienwerbung. Die Leute kommen, weil die Gegenwart Gottes da ist. Und wenn Gott da ist, empfangen sie seine Liebe. Sie werden berührt von ihm. Sie werden geheilt, befreit. Und dann sagt er, und dann ist es für den Pastor am leichtesten, einen Bekehrungsaufruf zu machen. Weil die Menschen haben vorher im Gebet, in der Anbetung Gott erlebt. Und so geht das schon 6, 7 Jahre dort unten. Amen. Die Gegenwart Gottes. Ich lese euch nochmal was vor, das habe ich gestern erhalten. In diesem Zusammenhang, dass es sich lohnt, jetzt den Preis zu bezahlen. Dass es sich lohnt, die Dinge, die Gott wichtig sind, zu verfolgen und umzusetzen in seinem persönlichen Leben. Ich habe gestern einen Newsletter bekommen von einem lieben Bruder, einem Evangelisten, Philipp Schmerold aus Österreich, den wir persönlich in einer Konferenz kennengelernt haben. Ein junger Mann, der war früher rechtsradikal, hat sich dramatisch bekehrt und ist seitdem in den Nationen und in Österreich unterwegs. Tausende haben sich schon bekehrt durch seinen Dienst und er bildet Missionare aus in den asiatischen, afrikanischen Ländern. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit ihm, wo wir ihn getroffen haben. Und er hat auch das Buch geschrieben, Brennendes Herz, was wir hinten haben. Kann ich allen sehr empfehlen. Sehr guter Mann. Und in seinem gestrigen Newsletter hat er geschrieben von Burundi. Er war im Januar in Burundi gewesen. Und dort hat er einen einheimischen Missionarenpastor, der seitdem viele Gemeinden gegründet hat. Er sagt, er war auch schon viele Mal in Afrika auf Mission. Aber was er jetzt im Januar dort erlebt hat, ist Erweckung pur. Es haben sich in der Veranstaltung 2000 Leute bekehrt. Und seitdem hat der Pastor dort echt zu tun, viele Gemeinden gegründet. Und letzte Woche ist die Nichte von dem Pastor, ist auch eine Evangelistin, auf dem Weg zur Evangelisation in einem Verkehrsunfall, wo viele Menschen gestorben sind, ist sie gestorben. Und es war erst letzte Woche. Und er hat es genau recherchiert. Von diesem Mann ist es ein vertrauenswürdiges Zeugnis, weil da ist echt authentisch. Und hat es alles recherchiert bei diesem Pastor in Burundi. Und die Gemeinde hat dort gebetet. Und diese Frau, war vielleicht so 30 rum, die ist nach 5 Stunden wieder zurückgekommen. Sie hatten sie im Krankenhaus in der Leichenhalle gelegt mit den anderen Leichen da. Und nach 5 Stunden fängt er an zu zittern und kommt wieder zu sich. Und die haben sie dann auf die höhere Station gelegt, wo die Kranken, lebendigen Kranken liegen. Und ihr geht es von Tag zu Tag besser. Ja, aber es ist ein starkes Zeugnis vom Herrn, was auch hier tun wird. Aber was mal für uns jetzt wichtig ist, was diese Frau erlebt hat. Und kurz zusammengefasst lese ich euch mal vor. Ich fand es so gut, dass ich euch nochmal das weitergeben möchte. Was mit ihr geschehen ist, ihr eigener Bericht. Sie war an einem Ort, wo nur Licht war. Es gab dort keine Finsternis. Es war unbeschreiblich. Sie hat so etwas noch nicht annähernd irgendwo auf der Welt gesehen. Sie sagte, als der Unfall passierte, sah sie 7 Engel in weißen Gewändern. Die kamen, um sie zu empfangen. Also 7 Engel haben sie abgeholt. Und diese Engel kamen, um sie zu jemandem zu bringen, der ganz anders war als die Engel. Also zu Jesus. Sie wusste, dass sie wieder zurückgehen wird, hat sie empfunden. Und sie fragte Jesus, warum muss ich denn wieder zurück? Es gibt ja jetzt so viele Probleme, Leid und Schmerz in der Welt. Daraufhin sagte Jesus zu ihr, ich bereite einen Platz für diejenigen vor, die hier mit mir wohnen werden. Es ist noch nicht vorbei, dein Auftrag ist noch nicht erfüllt. Geh hin und sage der Welt, dass ich bald komme und meinen Lohn in der Hand habe und einem jeden geben werde nach seinen Werken. Sage den Menschen, dass sie aufhören müssen zu sündigen. Amen. Und ich finde es sehr gut, es ist aktuell, was Jesus zu ihr gesprochen hat. hat sie wieder zurückgeschickt, einen Auftrag zu vollbringen. Und dass es sich lohnt, den Preis zu bezahlen, dass es sich lohnt, in den Dingen dran zu bleiben, weil Jesus sehr bald kommt und seinen Lohn mit ihm. Offenbarung 22 sind wortwörtlich die Verse aus Offenbarung 22. Ist eine Ermutigung für uns, im Werk des Herrn treu an der Mauer weiterzubauen. Jesus kommt bald und hat seinen Lohn mit ihm. Sage den Menschen, dass sie aufhören müssen zu sündigen, das heißt, das Alte abzulegen und in dem neuen Menschen zu wandeln. Und der Anfang finde ich auch sehr gut. Ich bereite einen Platz für diejenigen vor, die hier mit mir wohnen werden. Das ist Johannes 12, Vers 2, wo Jesus sagt, ich gehe hier hin, um eine Stätte zu bereiten, um die zu holen, dass sie mit mir wohnen werden. Amen. Ihr Lieben, wenn wir in den Dingen bleiben, Jesus baut jetzt eine Stadt und er kommt, um uns zu holen. Für die, die treu sind, die in seinen Wegen gehen, die in Einheit mit ihm untereinander sind. Amen. So, wenn wir jetzt weitergehen, die Mauer wurde jetzt gebaut und sobald, Vers 33, Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig, ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er forderte sie herauf, dann auch der Tobia fing an zu spotten, also diese drei Experten, ne? Sanballat, Tobia und Geshem, kamen sofort wieder und haben sich dort gezeigt. Sobald eine Gemeinde sich aufmacht, nach neutestamentlichen Prinzipien zu leben und zu bauen, kommen diese Mächte der Bosheit wieder ans Licht. Und sie fangen an zu spotten, sie fangen an zu widerstehen, sie fangen an, das ganze Werk zu verleumden. Und genau das haben wir auch erlebt. Vers Kapitel 4, als die Lücken geschlossen wurden, dann haben sie sich aufgemacht, diese drei. Und das haben wir kurz nach der Gemeindeergründung viele Jahre erlebt. Ich habe regelmäßig E-Mails erhalten von einem Pfarrer der Region, der sich dann in einer Kommunikation dort ausgelassen hat, die ich eigentlich ihm nicht zugetraut hätte. Das ist ein Niveau der Welt. Aber mehr sage ich nicht dazu. Das hatte dann etwas mit Vokabeln zu tun, die ein Christ nicht in den Mund nimmt, geschweige denn sowas verbreitet. So, und das ging über Jahre. Was haben wir gemacht? Persönlich vergeben, gesegnet, die uns verfluchen. Was haben wir in der Gemeindeversammlung, in den gemeinsamen Gebeten gemacht? Vergeben, gesegnet, die uns verfluchen. Über viele Jahre. Ich habe dort gar nicht drauf reagiert. Ich habe die E-Mails gelöscht. Weiter. 2009. Zurück. Kapitel 3. Auf jeden Fall sagt dort Nehemia, sie haben nicht mich verlästert, sondern sie haben Gott verlästert, der dieses Werk in Auftrag gegeben hat. Das heißt, wenn wir verlästert werden, wenn wir Gottes Werk tun, wird Gott verlästert, der dieses Werk in Auftrag gegeben hat. Das war mir bis 2009 noch gar nicht so bewusst. Ich habe das immer auf mich bezogen. 2009 waren wir unter einer Konferenz mit David Hocken in Österreich. Vorne stehen die Männer Gottes, da war Suresh Babu, den viele kennen, der hier mal ein Seminar gemacht hat, stand mit vorne in der Reihe. Wir haben uns mit angestellt im Mittelgang, wollten zum Gebet. Der Suresh sah uns, ging an allen Leuten vorbei, kam zu uns und sagte nur einen Satz und ging wieder zurück. Und da hat der Herr durch ihn gesprochen. Und er kam zu uns und sagte, der Herr spricht, ich habe den Verleumder zum Schweigen gebracht. Punkt. Da hat er sich umgedreht, ist wieder vor und hat für die anderen gebetet. Das war ein Wort des Herrn. Gott hat gesprochen. Und von diesem Zeitpunkt an habe ich noch nie wieder eine E-Mail gekriegt. Wenn wir geistig reagieren, die segnen, die uns verfluchen, ihnen vergeben, sie lieben, kämpft Gott für unsere Sache. Und Gott hat ihn zum Schweigen gebracht, weil er Gott gelästert hat und sein Werk. Ähnlich wie bei Nehemia. Amen. Es gibt so viele Parallelen zum Gure Nehemia. Wichtig ist, dass die Familie, jeder seinen Platz einnimmt, in Einheit und Treue dort sein Werk tut. Ich schicke nur noch eine Sache voraus, weil es geht dann noch weiter, das Buch von Nehemia, es hat uns noch so viel zu sorgen. Ich finde da immer mehr Parallelen zu den letzten Jahren. Das Wort von Nehemia ist echt für uns und es hat uns so viel zu lernen. Wie hat Nehemia dort reagiert auf dieses Spott, auf dieses Verleumden? Vers 38, ganz simpler Satz, wir bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Sie haben einfach weitergebaut. Sie haben sich nicht beirren lassen. So, und als sie die Mauer zur halben Höhe fertig hatten, aber dann ging es richtig los, Kapitel 4, als es geschah, dass die Mauer halb hoch war, dann kam wieder Tobia, dann der Geshem und dieser Tobia, da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich, Vers 2, Kapitel 4, sich alle miteinander, dass sie kommen, gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollen. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Amen. Jetzt wurden die Mächte aktiv und die haben das vorletzte Register gezogen. Und auch das haben wir erlebt. Das heißt, jetzt wurden sie sehr zornig. Und jetzt gehen sie von dem verbalen Angriff der Verleumdung in den frontalen Angriff vor. Und auch das haben wir erlebt. Direkte geistliche Attacken von Isebel. Isebel ist der Starke über dem Erzgebirge. Isebel hat viele Christen ins Abseits gedrängt. Isebel hat viele Beziehungen zerstört, viele Gemeinden zerstört. Isebel steht hinter vielem. Und sie sorgt auch dafür, wie viele Christen sind aus Gemeinden einfach rausgegangen, weil es ihnen zu verbindlich wurde. Dabei ist Verbindlichkeit das Merkmal eines Jüngers von Jesus Christus. Welcher Geist steht dort dahinter? Der Geist der Welt. Und hinter ihm ist Isebel. Wenn du jemandem sagst, bleib verbindlich in der Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebeten. Ich habe das in den Jahren, früher habe ich das gehört. Mach doch keinen Druck, das wird alles zu eng. Ich sage, wisst ihr, was das ist? Religiöser Humanismus. Ein fromm angedatschte, humanistische, egoistische Herzenshaltung. Und solche Christen kommen nicht weit. Verbindlichkeit ist ein Merkmal eines Jüngers von Jesus. So, und Isebel hat viele Register, die sie zieht, aber hier geht es zum Frontalangriff vor. Und was macht Nehemia? Sie stellten Wachen gegen sie auf. Und dann geht es weiter im Vers 4, das ist dann Kapitel 4, dass es dann so weit war, dass die Bauleute jeder sein Schwert an der Seite hatten, Schofarbläser, Speer an der Hand und sie arbeiteten so, dass sie in einer Hand die Kelle gehalten haben, die Maurerkelle in der anderen Hand die Waffe, das Schwert. Amen. Wenn du diese Frontalangriffe Isebels, wie viele Kämpfe haben wir da schon durch in der Anbetung, im Gebet? Wie viele Kämpfe haben wir in den letzten vielen Jahren durch in den Gebetsabend? Wie haben wir dort bis wir durch waren? Jeder, der sich dort investiert hat, kriegt vom Herrn mal eine Reihe von Orden. Weil dem Herrn das wichtig war, sich in Beharrlichkeit, im Gebet, dort gegen diese Mächte zu stellen. Und im Gebet und Anbetung. Amen. Drei, vier Jahre nach der Gemeindegründung waren wir in Stuttgart zu einem Leitertreffen. Da gab es prophetischen Dienst in den Pausen. Da waren zwei Herren dort zum prophetischen. Also die waren echt gut. Und die haben nur gesagt, die konnten hierher schauen nach Jobau im Geist, hat der Geist ihnen alles gezeigt. Ich sehe über dem Ort, wo ihr euch versammelt, sehe ich unwahrscheinlichen Aufruhr in der geistlichen Welt. Das war damals noch da hinten. MZ-Werk. Ich sehe unwahrscheinlichen Aufruhr in der geistlichen Welt. Aber bleibt in den Dingen, die ihr tut. Bleibt in dem. Der Herr gibt euch den Sieg. Aber wir haben hier nicht nur die natürliche. Das, was im Natürlichen läuft, ist nur, was sich im Geistlichen dahinter eigentlich schon lange abspielt. Wir haben diese Mächte von Isabel, Hexerei, Zauberei, Religiosität, Humanismus hier aufgestört. Und da sagt er, ich sehe so ein Durcheinander von Dämonen über eurer Versammlungsstätte. Macht weiter. Macht weiter. Amen. Auch hier waren die Sambalats und Tobias und Geshems am Werk. Und durch Gebet, durch beharrliches Weiterbauen hältst du diese fern. Und so hatten wir auch, bevor wir das Gebäude gekauft haben, ein, zwei Jahre zuvor, kam mal ein Bruder in die Gemeinde aus Bautzen oder Lausitz da hinten. Da war mit dem Klaus Dieter in der Bibelschule beim Jusser-Missionswerk und er sagte nach dem Gottesdienst zu mir, ich habe in der Anbetung gesehen, ihr als Gemeinde habt ein Schwert und eine Kelle in der Hand. Nehemia. Ich sagte, oh, Nehemia, schon wieder, das kenne ich. Ich sehe euch, dass ihr was baut, aber vergesst nicht zu beten. Konzentriert euch nicht nur aufs Bauen, sondern halbe, halbe. Bauen, Gebet. Amen. Und es war ein, zwei Jahre später, hat der Herr uns das Gebäude geschenkt. Und wer sich noch zurück erinnern kann, vor 7, 8 Jahren ist es mittlerweile schon her, als wir hier angefangen haben zu bauen, lief mittwochs parallel das Gebet. Amen. Die einen haben gebaut und die anderen hier gebetet. Schwert und Kelle. Habt das nicht außer Acht. Als wir unser Haus ausgebaut haben, 7 Monate absoluten Druck, weil wir aus der Wohnung raus mussten, komplett Umbau, 2 Etagen. Ich habe gesagt, den Mittwochs den Hauskreis lassen wir nicht ausfallen. Das Haus wird nicht mein Götze, auch wenn ich noch so einen Druck habe. Ich diene dem Herrn zuerst und er wird segnen. Amen. Und ich hatte den Mittwoch gebraucht, weil das ist, wir hatten Druck, wir mussten aus der Wohnung raus. Ich habe gesagt, nein. Das war eine Grundsatzentscheidung. Und der Herr hat es so gesegnet. Wir sind pünktlich fertig geworden. Ich habe die letzte Woche, bevor wir eingezogen sind, übernatürlich, das im Mai eine Woche frei bei der Arbeit, die ich gemacht habe, gab es nicht. Das hat es noch nie gegeben. Aber der Meister, der ich hatte, der hat schon eine Baustelle nebenbei, ich muss noch weit fahren, dann nach Zwickau noch. Da war so zufrieden, es lief alles super. Da hat er gesagt, ich melde dich nicht frei in der Firma. Setz deine Stunden ab, deine Überstunden, mach dein Haus fertig, dass du einziehen kannst. Das gab es sonst nicht. Das war ein Geschenk vom Herrn. Amen. Und so hat der Herr vieles gesegnet, wenn wir seinen Prinzipien treu sind. Gebet und Schwert. Amen. Halleluja. Und dieser Bruder oder die zwei Brüder da, die uns in Stuttgart gedient haben, die haben uns aber auch gewarnt. Die haben gesehen, da ist so viel Bewegung in der geistlichen Welt. Macht weiter. Dem Teufel wird es nicht gelingen, euch von außen anzugreifen. Ihm wird es nicht gelingen, wenn er steht, euch von außen zu schaden. Er wird Leute von innen nutzen, um Zerstörung zu bringen. Und das war eine Warnung und das haben wir dann in doch mehrfacher Weise erlebt, wie Herzen, die für diese Mächte offen waren, von Isabel genutzt wurden, um Zerstörung anrichten zu wollen. Und der Herr hat es jetzt mal Gnade geschenkt. Wir haben es die erste Zeit immer nicht mitgekriegt und wenn es dann konfrontiert wurde, wurde der Spieß umgedreht und aus allen Rohren geschossen. Das ist ein Grundsatzmerkmal von Isabel. Wenn du sie konfrontierst oder diesen Geist in der Person, wird sie alles dran legen, nicht um Buße zu tun, um Einheit und Versöhnung wiederherzustellen, sondern um den Spieß umzudrehen, zu verleumden, aus allen Rohren zu schießen. Ich kenne die Machenschaften Isabels mittlerweile und erkenne es sehr genau. Und ich weiß auch, wie ich mit dieser Macht umgehen muss. Es ist bloß schade für die Menschen, die eine offene Tür haben dafür. Und ein Grundmerkmal bloß zur Warnung für die, weil dieser Geist ist immer noch am Wirken, außerhalb, zum Glück jetzt, preis dem Herrn. Aber dieser Geist sucht Herzen, die zumindest zwei Grundmerkmale haben. Oder drei. Also nochmal zwei, wird es einfacher. Ablehnung. Sie haben ein starkes charakterliches Problem mit Ablehnung. Und versuchen, den geistlichen Dienst zu nutzen, um sich selbst zu profilieren, um ihre inneren Bedürfnisse zu stillen. Ablehnung. Und aus Ablehnung kommt Verleumdung. Alle, die hier im Unfrieden aus der Gemeinde gegangen sind, hatten dieselben Merkmale, mehr oder weniger. Und alle haben, ohne dass wir es wussten, über einen langen Zeitraum hinter unserem Rücken negativ gesprochen. Isabel greift immer Gott gesetzte Leiterschaft an, auf welcher Ebene immer, immer. Das war bei Elias so und das hat sich nicht verändert. Viele Leiter sind durch diesen Angriffen von Isabels geknickt. Die sind in Burnout gebracht worden, wenn ich an den Pastor denke, da aus dem Erzgebirge da oben, der jetzt vom Glauben nicht mal zu tun haben will. Weil diese Macht hat ihn vollkommen erledigt. Du brauchst Leute, die mit dir stehen und du musst selber stehen in diesem Kampf. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das ist nicht einfach so. Das ist kein Witz. Und diese Leute haben, wie gesagt, ein Merkmal: Ablehnung, Rebellion, Stolz, steht da drunter, ist die Wurzel drunter, aber ein starkes Ablehnungspotenzial, nicht gesättigt von der Liebe des Vaters und Verleumdung über einen längeren Zeitraum. Hüte dich davor, der Herr reinigt seine Gemeinde und entfernt sie, wenn sie nicht Buße tun. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus 6, mit demselben Maß, wo du hinterm Rücken richtest, wird dir wieder zugemessen werden vom Herrn selbst. Denn wo du richtest, verdammst du dich selbst. Das war eine Kombination jetzt von Matthäus 5 und Römer 2. Wenn du Dinge zu bereden hast und wenn du Dinge, zieh es ans Licht, sprech es an. Und diese Macht hat keinen Raum. Gebt Isabel dem Teufel keinen Raum. Lebe in der Liebe zu Gott und zu deinem Bruder und deiner Schwester. Und die Liebe konfrontiert auch mal. Die zieht Dinge ans Licht, sagt, das tut mir jetzt leid, aber irgendwie komme ich damit nicht klar. Lass uns mal drüber reden. Die Liebe zieht die Dinge ans Licht. Isabel arbeitet im Verborgenen. Deswegen braucht es eine Wachsamkeit, wie Nehemia hier gemacht hat. Er stellte Wachen dagegen auf. Sei wachsam, was du denkst in deinem Herzen. Sei wachsam, was du sprichst und sei wachsam, was du hörst. Es kann auch Ohrenprobleme geben, einfach nur so ein kleiner Input aus der Seelsorge. Wenn du dein Ohr dem Verleumder geliehen hast, kann Satan das nutzen, um Ohrenprobleme zu bringen. Steht alles in der Schrift. Leihe dein Ohr nicht dem Verleumder. Sondern wenn, dann sag, geh hin, sag selber zu dieser Person. Ich schaue mir das nicht an. In diese geistige Reife müssen wir kommen, ihr Lieben. Dann geben wir dem Teufel keinen Raum. Und die Liebe hat ungehalten Betätigungsfeld. Amen. Von ein was habe ich mich verabschiedet, oder wir und die meisten geistlichen Leiter, die nüchtern sind. Und von diesem Gedanken hat sich auch Nehemia verabschiedet, dass auch wenn alle mitbauen, wenn alle einer Vision folgen, wenn alle geisterfüllt sind, im Fundament alles nach vorn geht, dass es da keine Probleme mehr gibt im zwischenmenschlichen Raum. Von diesen Gedanken kannst du dich verabschieden. Weil solange Menschen auf dieser Erde auch in der besten Gemeinde zusammen sind, ist das Fleisch noch nicht bis zum letzten Faserstück tot. Und es kann sich regen. Das war in der ersten Gemeinde so, Apostelgeschichte 7, gab es Quereleien zwischen den Witwen der und der Partei. voll geisterfüllt. Bei Nehemia lesen wir es ein Stück weiter. Die waren voll im Bau, die Mauer war fertig fast. Und was hatten die? Ihre eigenen Dinge. Eifersucht, Neid, die hatten mit ihren eigenen persönlichen Dingen zu tun und haben den Nehemias Leben schwer gemacht. Und das musste er dann ordnen. Gut, okay. Ich denke mal bis hierher, Kapitel 4. Merkt ihr, dass Nehemia uns viel zu sorgen hat? Und das Ermutigende ist, dass sie die Mauer innerhalb von 52 Tagen fertiggestellt haben. Trotz aller Widerstände. Sie haben weitergebaut. Amen. Und so kann ich euch nur ermutigen, nimm deinen Platz ein, bau weiter. Amen. Und lasst uns gemeinsam weiterbauen. Denn der Herr kommt bald und sein Lohn mit ihm. Und es lohnt sich, den Preis zu bezahlen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du zu uns gesprochen hast. Danke auch für das Wort der Wahrheit. Danke auch für Nehemia, den du dort gefunden hast, der deine Anliegen im Herzen getragen und umgesetzt hat. Danke, dass du auch hier viele Menschen gefunden hast, die das auf das Herz bekommen haben, was dir wichtig ist. Und die über viele Jahre hinweg treu an ihrem Bereich gebaut haben, Herr. Und danke, dass du, wenn du kommst, einen Lohn mit dir hast, Jesus. Aber das ist nicht der Hauptschwerpunkt, worauf wir schauen, sondern wir schauen auf dich, Jesus, da du der wahre Baumeister deiner Gemeinde bist. Und ich bitte, Herr, dass du in uns diese Fundamente ganz neu zurechtrückst, dass du uns in diese Jüngerschaft hineinführst, dir nachzufolgen. Ungeachtet der Widerstände, dir zu folgen, bis dass du kommst. Und wir danken dir, Herr, dass du uns vor allen Angriffen, Attacken des Teufels bewahrt hast. Und so beten wir, Herr, dass du deine Hand über uns hältst, auch nicht nur über uns, sondern über alle Gemeinden hier in dieser Region, die du gegründet und gepflanzt hast, über jeden wahrhaftigen Gläubigen, Herr, der dir nachfolgt von ganzem Herzen, bete ich, dass du deinen Schutz auf jeden Einzelnen legst, deine Hand fordere und dass du deine Gemeinde in dieser Region bewahrst vor diesen Attacken und Angriffen der Finsternis. Und dass du deinen Leib hier stärkst, dass du ihn aufrichtest, in Christus gründest und füllst mit deinem Heiligen Geist. Amen.